ARD.
Gold medalists and Olympic champions representing Germany.
Auf die ist einfach Verlass. Die deutsche Rodelstaffel holt Gold. Der ukrainische Skeletoni Wladislav Heraskevich wurde tatsächlich ausgeschlossen wegen seines Helms und das vielleicht beste deutsche Eishockeyteam aller Zeiten ist ins Turnier gestartet. 3-1 Auftaktsieg gegen Dänemark. Olympische Spiele, es geht wieder rund und wir gehen rein.
Der Sportschau Olympia Podcast mit Alex Schlüter.
Ganz genau. Hallo, ich bin Alex Schlüter. Ihr hört den Sportschau Olympia Podcast. Jeden Morgen die wichtigsten Olympiamomente für euch. Wir starten heute direkt rein mit den wichtigsten Ergebnissen des gestrigen Tages. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, die Rodler, die sind einfach im Abliefermodus. Im Eiskanal gibt's das nächste Gold für Deutschland. Die Rodler liefern weiter. Nach Julia Taubitz und Max Langenhahn im Einzel hat auch die Staffel im Eiskanal von Cortina dominiert. Thomas Kunze war natürlich für uns dabei.
Jetzt kommt's drauf an. Wie erwischen Sie das Ding hier? Sie erwischen es sehr gut, nur ganz leicht eingegriffen. Das muss doch reichen. Und dann heißt es für die deutsche Rodelmannschaft Gold! Es muss Gold sein, aber die Zeitnahme ist ausgefallen. Jetzt ist sie da. Bahnrekord! Bahnrekord! Gold für Deutschland! Gold für Team D! Team Gold!
So schnell, dass zwischendurch sogar die Zeitmessung aufgegeben hat. Man muss sich das mal vorstellen. In den Einzelrennen gab es Gold für Julia Taubitz, bei den Männern für Max Langenhahn und jetzt klappt es dann also auch im Team. Und ich meine, zusammen ist es ja sowieso noch viel schöner, oder? Fand jedenfalls Langenhahn nach dem Rennen auch.
Es ist einfach noch schöner, weil man es mit dem Team gewonnen hat, weil irgendwie das alleine sich freuen, finde ich nicht so geil wie das mit dieser ganzen Gang hier. Das ist einfach viel geiler.
Die Rodelgang liefert weiter ab. Viel Freude bei denen. Bei einem anderen allerdings viel Enttäuschung. Ihr habt es bestimmt auch schon mitbekommen. Der ukrainische Skeletoni Wladislav Heraskevich wollte einen Helm tragen, auf dem im Krieg getötete ukrainische Athleten zu sehen sind. Das wurde ihm aber vom IOC verboten. Er hat gesagt, ich mach's trotzdem. Und jetzt ist er gestern tatsächlich vom olympischen Wettbewerb ausgeschlossen worden. Hier die Begründung von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry.
We have these rules in place to try and be fair.
Wir haben diese Regeln, um zwei Dinge zu tun. Einerseits den Athleten die Möglichkeit geben, sich auszudrücken, aber sie andererseits auch zu schützen, damit sie nicht zum Werkzeug werden. Für uns alle ist das eine schwierige Situation, aber ich glaube, niemand widerspricht seiner Botschaft.
Sagt die IOC-Präsidentin Kirsty Coventry unter Tränen. Wladislav Heraskevich wollte das nicht gelten lassen und sagte, er sehe nicht, dass er mit dem Helm irgendwelche Regeln verletzt hätte. Er hat jetzt sogar angekündigt, vor den internationalen Sportgerichtshof, also den CAS, zu ziehen. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, das ist aktuell nicht bekannt. Ist auf jeden Fall ein Thema, das absolute Wellen schlägt, auch in den sozialen Netzwerken. Ausführlich besprochen haben das meine Kollegin Stefanie Müller-Spirrer und Amelie Marie Weber in der Folge gestern. Kann ich euch nochmal ans Herz legen, hört da gerne nochmal rein. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema des Tages, zu dem Spiel des Tages und zu dem Gast des Tages. Wir reden über Eishockey, wir reden über Deutschland gegen Dänemark und ich rede, und das ist das Allerschönste, mit unserem Eishockey-Experten, mit Rick Goldmann. Rick, schönen guten Abend.
Alex, grüß dich.
Ganz frisch, ne? Ganz also quasi aus der Kommentatorenbox rüber ans Podcast-Mikrofon. Da merkt man halt einfach, dass du ein Eishockeyspieler bist, ne? Schnell unterwegs.
Ja, die Jungs stehen auch noch unten. Also es ist tatsächlich so, ich bin direkt wirklich rübergelaufen. Die Jungs stehen auch noch unten in der Mixed Zone. Die ist da ja wirklich groß. Da sind unheimlich viele Leute da, vor allem, weil auch viele Nordamerika-Spieler da sind. Das heißt, die stehen auch noch zeitgleich und dann kann ich auch noch ein bisschen arbeiten.
Also wir haben ja vorab schon viele Erwartungen gehabt an diese deutsche Mannschaft, haben sie natürlich immer noch. Jetzt ist also das erste Spiel rum gegen Dänemark. Es hat ein 3-1 gegeben. Fass es doch mal so aus deiner Perspektive, frischer geht's ja gar nicht zusammen. Was war das für eine Leistung der deutschen Mannschaft?
Also erstmal glaube ich, nimmt man mit, dass man einen Weg gefunden hat, zu siegen in der ersten Partie. Du sprichst das an. Ich glaube wirklich, ganz Deutschland hat da drauf geschaut, weil jeder wusste, da kommen die ganz großen Namen. Dann hat es natürlich nochmal einen riesen Impact gegeben, durch das dass Leon Dreiseitel Fahnenträger wurde. Und jetzt einfach mal diese Partie mit dem Sieg abzuschließen, glaube ich, bringt ein bisschen Ruhe in die Mannschaft rein. Und das Wichtige ist auch, die Big Boys haben gepunktet, wenn man so möchte. Ja? Ja, Reiseitl also gleich am Anfang und dann zweimal Stützle.
Da frage ich mich ja wirklich, wie sich das anfühlen muss, wie das sein muss, wenn du so viel auf deinen Schultern trägst wie Leon Dreiseitl, der Star des Teams, einer der absoluten Stars dieser Olympischen Winterspiele. Und dann geht diese allererste Partie los für Deutschland. Und ich muss es gar nicht erzählen, denn wir konnten dir ja zuhören. Zusammen mit Thorsten Püschel hat Rick Goldmann diese ersten Sekunden im Winterolympischen Turnier für Deutschland kommentiert. Und so klang das.
Tiff ist mit dabei. Tiff ist ja Trauzeuge gewesen bei der Hochzeit von Dreiseitl, der jetzt am Puck ist und nach außen verteilt. Auf Tiff ist.
Oh, der ist drin. 23 Sekunden hat es gedauert.
Und es ist Leon Dreiseitl mit dem 1:0 für Deutschland.
23 Sekunden. Leon Dreiseitl trifft für Deutschland. Da konntest du gerade noch die Info mit dem Trauzeugen unterbringen und zack, hat er schon zugeschlagen.
Absolute Top-Info. Das ist natürlich wichtig, dass sowas noch davor untergekommen ist. Also ganz ehrlich, das hat mich auch ein bisschen kalt erwischt, dass es so schnell losgeht. Aber es war ein absoluter Traumstart. Du hast es angesprochen, Leon als Figur. Da hat es ja auch viele Leute gegeben. Ja, mit wem spielt er denn? Kann überhaupt jemand mit ihm spielen, der den Eishockey-EQ hat? Und dann dieser erste Wechsel, wo man sieht, ja, es ist oft ganz einfach. Tiffes legt das Ding da schön nach vorne und dann macht er das aus der Luft rein. Und da hat man schon gemerkt insgesamt, wie ja, Last abfällt beim deutschen Team und bei Leon auch selber.
Wobei ich ja ehrlich sagen muss, ich habe das gesehen, habe gedacht, boah, geil, läuft, so wird jetzt das Turnier weitergehen, so wird natürlich dieses Spiel weitergehen. Und ja, dann schon im ersten Drittel, ja, auch so erste Dämpfer, ne? Also bis ja, es dann auch einen Gegentreffer gab, hat sich was abgezeichnet.
Hast du hochgerechnet oder was? Nach 30 Sekunden einen Treffer hast du gesagt, 60 Minuten, es geht wahrscheinlich 120-0 aus oder was?
Du hast deine Trauzeugengeschichte zu Ende erzählt. Ich habe den Taschenrechner angeschmissen und habe gedacht, okay, nicht mal Kanada kann uns schlagen. Und auf einmal wurden die Dänen stärker. Wie konnte das passieren?
Ja, es ist schon so. Man muss natürlich auch sagen, auch die Dänen haben natürlich ihre NHL-Spieler dabei. Und vor allem einer war heute die ganze Zeit auffällig. Und das war Nikolai Ehlers. Und der legt dann in der 13. Minute sehr geschickt für Mølgaard auf. War danach auch immer wieder ein Unruheherd. Aber ich glaube, es hat schon ein bisschen was mit der Spielweise zu tun gehabt. Deutschland auf der einen Seite, dieses ganz schnelle läuferische Niveau. Man kann nicht davon ausgehen, dass Deutschland Dänemark über 60 Minuten dominiert. Aber hat es dann nicht so halten können, wie der Anfang war. Und die Dänen sind einfach immer besser in die Partie reingekommen.
Ja, stand dann 1:1 nach dem ersten Drittel. Dann aber das wichtige, aus deutscher Sicht, wichtige zweite Drittel. Das Entscheidende aus deiner Sicht, da haben wir es rumgerissen?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, wenn man auf den Spielstand schaut. Also ich glaube, dann hat man relativ schnell auch das 2:1 geschossen, nach 4 Minuten und 20 Sekunden. Stützle macht das Ding nach einem schönen Pass von Peterka. Auch da hat man viel Druck gemacht. Das war eine wichtige Phase und entscheidend dann danach auch das Powerplay. Ich glaube, wenn man sich dieses Eis anschaut in Mailand, dann sieht man, dass die Angriffszonen extrem groß sind, so wie die in der NHL sind. Das heißt, auch die Special Teams, Unterzahl, Überzahl, muss laufen, wenn man weit kommen möchte in einem Turnier. Und klar, da haben die Dänen dazugeholfen bei diesem Treffer von Stützle, weil die den abfälschen. Aber letztendlich ist es ein Powerplay-Treffer und es gibt natürlich auch der Überzahlmannschaft und den wichtigen und großen Leuten wie Dreiseitl, der dann Assist hat, und Stützle, der offiziell den Treffer bekommt, Selbstvertrauen.
3:1 also vom letzten Abschnitt. Das hat die deutsche Mannschaft dann gehalten, obwohl die Dänen nochmal viel riskiert haben. Ich glaube, knapp 4 Minuten vor Ende den Torhüter rausgenommen haben. Also wirklich im wahrsten Sinne alles nach vorne geworfen haben. Aber es ist eben, gab nochmal einen Aluminiumtreffer, aber dann tatsächlich beim 3:1 geblieben. Was war das jetzt für ein Sieg? Ein Arbeitssieg, ein noch in der Findungsphase Sieg oder schon ein richtig überzeugender?
Also ich glaube tatsächlich, das letzte Drittel, die ersten 10 Minuten haben mir eigentlich mit am besten gefallen bei der deutschen Mannschaft, weil sie sehr konzentriert rausgekommen sind, weil sie ihre Rollen gefunden haben, weil sie wussten, was auf dem Spiel steht, weil sie bissig in den Zweikämpfen waren, weil sie Offensive trotzdem gefunden haben, aber die Defensive weggenommen haben. Da sieht man natürlich schon, dass sich die Mannschaft insgesamt noch nicht zu 100% gefunden hat. Wie soll sie auch? Die haben am Montag das erste Mal gemeinsam trainiert. Das heißt, da ist noch viel Potenzial da. Und wenn du eine Überschrift möchtest über diesen Sieg, ja, ein Arbeitssieg, weiß ich nicht, ob es das war. Auch zu großen Teilen. Ich glaube schon, am Schluss hat sich Qualität durchgesetzt. Ich glaube, dass wir die besseren individuellen Spieler haben, mit Gruber im Tor, der hervorragend gehalten hat zu den wichtigen Punkten, und dann eben auch mit Dreiseitel und Stützle, die jeweils ein Zwei-Punkte-Spiel machen. Also Qualität setzt sich durch, möchte ich dann als Überschrift sagen.
Finde ich gut. Qualitätssieg klingt doch auch gut für die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier. Da müssen wir gleich noch drüber reden. Der Kader so stark wie vielleicht noch nie, kannst du gleich mal einschätzen. Aber lass uns mal unserem Topstar die Chance geben. Vielleicht findet der sogar eine noch bessere Überschrift für dieses Spiel. Leon Dreiseitel hat nämlich auch gerade ein Statement zu diesem Auftaktsieg abgegeben.
Ja, war schön. Ich glaube, dass wir das sehr gut gemacht haben, größtenteils. Ich glaube, vor allem im letzten Drittel haben wir es sehr gut gemacht. Die Führung sehr, sehr gut, ja, über die Zeit dann gebracht. Sehr wichtiger Sieg, so ins Turnier zu starten. Und ja, jetzt geht's weiter.
Ja, war schön, wird jetzt deine Überschrift nicht schlagen, sind wir ehrlich.
Aber das ist natürlich auch ein bisschen der Leon. Also ich meine, der hat so diese nette Art und Weise, so absolute Peaks im Leben ganz lässig einfach runterzuholen auf einen normalen Punkt und darüber zu lachen. Also das ist jetzt eigentlich ein schönes Beispiel für ihn.
Ja, stimmt. Diese Mannschaft, du kennst sie aus dem FF, warst ja auch schon frühzeitig mit dabei. Ich habe jetzt gerade gesagt, so gut wie, ich habe mich noch nicht getraut zu sagen, noch nie, aber lange nicht oder wann zuletzt. Was ist das für eine deutsche Mannschaft, die da auf dem Eis stehen wird bei den Olympischen Winterspielen?
Also für mich ist es die beste deutsche Eishockey-Mannschaft, die wir jemals gesehen haben. Momentan, wo sich das Eishockey hinentwickelt hat, auf der anderen Seite mit den vielen NHL-Spielern, die wir vielleicht schon mal hatten, aber in der Qualität und in der Summe der Qualität vielleicht noch nie oder in meinen Augen definitiv noch nie so ausgeprägt hatten, macht es insgesamt für mich das beste Team, das Eishockey Deutschland jemals gesehen hat.
Weil er eben nicht nur ein Leon Dreiseitel ist, sondern noch weitere NHL-Leistungsträger, so kann man es, glaube ich, mindestens mal ausdrücken, und eben auch nicht nur offensiv. Moritz Seider hat heute, glaube ich, die meiste Eiszeit bekommen als Abwehrspieler der Detroit Red Wings. Was sind die Stärken der Mannschaft und wo hättest du am ehesten Sorgen, dass man vielleicht Schwächen erkennen wird im Laufe des Turniers?
Ja, also erstmal muss ich sagen, das sind für mich absolute Superstars in der NHL, die wir hier aufbieten können. Inzwischen, du hast Dreiseitel natürlich angesprochen, der fünftbester Scorer ist in der NHL aktuell. Stützle, Top 20 Scorer ist in der NHL. Auch Seider bei den Verteidigern, Top 20 von den Punkten ist. Die viertmeiste Eiszeit aller Spieler in der NHL im Durchschnitt hat. Dazu Grubauer im Tor in der NHL mit der drittbesten Fangquote. Also da sind Spieler jetzt momentan da, die richtig heiß sind. Und ich glaube, das zeigt natürlich schon, wo die Spieler zumeist sind, nämlich in der Offensive. Das ist natürlich auch die Qualität von diesem Kader. Das ist ein Kader für mich, der extrem vom Tempo lebt, der extrem von der Offensive lebt. Da hat er unheimlich viel Potenzial, der aber aufpassen muss, dass er das defensive Spiel nicht vernachlässigt.
Wenn man dir jetzt so zugehört hat, als vielleicht soll es ja geben, noch nicht komplett Eishockey-Fan, als jemand, der sich vorher nicht so viel mit dieser deutschen Mannschaft beschäftigt hat, dann könnte man ja Gefahr laufen zu sagen, ja klasse, dann holen wir die Goldmedaille. Das ist die beste Mannschaft, die jemals für Deutschland bei Olympischen Winterspielen dabei gewesen ist. Es kommt halt aber auch noch ein Aber dazu, ne? Weil die anderen Mannschaften schon auch ganz okay aufgestellt sind. Kannst du mal beschreiben, was das für ein Wahnsinnsturnier ist dieses Jahr?
Ja, es macht halt die NHL-Pause für alle Spieler und alle Nationen und nicht nur für die deutsche Nation. Das heißt, normalerweise, wenn man so einen Kader hätte, wie Deutschland jetzt bei einer normalen Weltmeisterschaft, würde man sagen, also das ist ein Kader, die können wirklich um den Weltmeistertitel mitspielen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist ein Turnier in Vollbesetzung. Also das heißt, alle haben ihre NHL-Spieler dabei. Und dementsprechend sind die absoluten Superstars da. Und wenn man da natürlich mal drauf schaut, Kanada hat aktuell 400 NHL-Spieler. Das heißt, die könnten statistisch 16 volle NHL-Auswahlmannschaften hierher schicken. Deutschland hat 8 NHL-Spieler da. Also da sieht man einfach mal das Gefälle insgesamt. Und dementsprechend muss man schon ganz klar sagen, ja, das ist ein geiler deutscher Kader, aber dadurch ist man nicht Favorit in diesem Turnier.
Ja, man muss auch erstmal schauen, dass man in dieser Gruppe überhaupt jetzt weiter so vorankommt, wie das bislang losgegangen ist. Samstag geht es für Deutschland gegen Lettland, Sonntagabend dann gegen die weitere Top-Mannschaft aus den USA. Die USA hat Lettland heute 5-1 geschlagen. Was kommt da auf die Mannschaft zu mit diesen beiden weiteren Gegnern?
Ja, ich glaube, erstmal ist das Spiel am Samstag ganz wichtig. Also wenn man so drauf schaut, ist das natürlich Dänemark und Lettland, die zwei Nationen, die man aus deutscher Sicht schlagen möchte und die man auch schlagen kann und letztendlich auch mit dem Kader schlagen sollte. Ja, die Letten auch mit, vor allem im Tor, mit ein paar NHL-Spielern dabei. Mats Likins ist da mit dabei. Gudlevskis kennt man aus Deutschland. Ist eine eingespielte Mannschaft, die über den Kampf kommt, die aber auch spielerische Qualitäten hat. Wenn man sich's aber anschaut, muss man auch da sagen, in der Tiefe und von der Qualität her, für mich Deutschland die bessere Mannschaft. Und auch da traue ich der deutschen Mannschaft zu, dass wir am Samstag einen Sieg einfahren. Gegen die USA schaut es anders aus. Also Favoritenrolle ganz klar bei den US-Amerikanern. Die müssen eigentlich mit Gold heimkommen. Das ist das ganz klare Ziel. Es ist die teuerste Mannschaft, die hier ist. Also ein Jahressalär insgesamt, ich habe es mal zusammenaddiert, von über 220 Millionen US-Dollar. Das zeigt, glaube ich, insgesamt einfach die Qualität, die die US-Amerikaner haben. Aber wer weiß, wenn man bis dahin sich gut eingespielt hat, vielleicht kann man sie ärgern.
Ich weiß nicht, ob ich mich traue, den Zuhörern zu erklären, wie dieser Modus genau funktioniert. Ich bitte um deine Unterstützung. Ich weiß, du hast es vorhin im Livestream, habe ich es gehört, hast du schon einmal sehr, sehr gut gemacht. Also es gibt 3 Vierergruppen, in denen gespielt wird. Da ist Deutschland also mit diesen Gegnern in einer dieser Vierergruppen dabei. Und es ist auch klar, dass kein Team direkt in der Vorrunde ausscheiden kann, was ja grundsätzlich erstmal schön ist. Weiter kommen erstmal nur die Ersten aus diesen Gruppen. Das könnte in der deutschen Gruppe die USA sein. Die sind da natürlich Favorit. Es gibt aber auch den besten Gruppenzweiten, der direkt weiterkommt. So, und jetzt hilf mir, was passiert mit den anderen?
Ja, dann sind die ersten 4 quasi raus. Also 4 Mannschaften ziehen wir von 12 schon mal ab. Dann ist der nächste Platz, der noch da ist, der 5. Und dann gibt's eine Viertelfinalqualifikation. Das heißt, der 5. Gesetzte spielt gegen den 12. Gesetzten. Der 6. gegen den 11. Der 10.
Jetzt habe ich mich verredet. Gegen den 7. glaube ich. Und dann 8 und 9. Ja.
5 gegen 12, 6 gegen 11, 7 gegen 10 und 8 gegen 9, genau. Und die Sieger gehen letztendlich wieder in die Setzliste rein, dann ins Viertelfinale und dann geht's los, Halbfinale, Finale und wer letztendlich Olympiasieger wird.
Also es hilft natürlich direkt weiterzukommen, aber Deutschland wird auf jeden Fall Gelegenheit bekommen, mit gutem Eishockey in diesem Turnier ja, noch weit zu kommen. Also du haderst?
Ich weiß nicht, ob das ist eine Spiel extra, kann der Mannschaft vielleicht schon helfen, sich auch als Mannschaft hier zu finden. Also du musst ja, weißt du, die sind jetzt 2 Tage auf dem Eis gewesen gemeinsam. Stimmt, jetzt spielen die das erste Spiel, da ist noch nicht alles ganz rund, das gilt übrigens für alle Nationen. Aber so ein zusätzliches Spiel, ich weiß es nicht, ob das nur ein Nachteil ist. Und ja, das sind natürlich insgesamt schon in diesen 11 Tagen bis zu 7 Spiele, aber das kennen diese Spieler eben auch aus der NHL. Damit ist es keine Belastung, wo die Leute sagen, oh Gott, damit können wir nicht umgehen, sondern das könnte für die ein oder andere Mannschaft ein extra Push sein. Wenn wir uns zurückerinnern, 2018, als Deutschland Silber geholt hat, sehr überraschend, war das die Viertelfinalqualifikation gegen die Schweiz. Das hat man dann gewonnen und das hat der Mannschaft so einen Push auch gegeben, dass sie damit auf einer schönen Welle gesurft sind. Also ich sehe es nicht nur als Nachteil, wenn man da in diese Qualifikation muss.
Wie ist denn das eigentlich für eine Eishockeymannschaft wie jetzt die deutsche Nationalmannschaft, wenn man sich Montag zum ersten Mal auf dem Eis trifft? Ich meine, die Jungs kennen sich natürlich schon, aber zusammen spielen in der Formation ist eben erst seit Montag angesagt. Du warst ja ganz nah dran in der Vorbereitung. Also wie besonders ist das? Wie schnell kann man überhaupt in so Abläufe kommen? Oder andersrum, was sind so die Sachen, die wahrscheinlich am längsten brauchen, bis sie dann automatisiert sind?
Also ich glaube, das ist schon ein bisschen dauert, bis man die endgültigen Reihen findet, die dann auch hundertprozentig passen. Also ich gehe auch davon aus, dass wir zum nächsten Spiel 1-2 kleine Umstellungen in den Formationen sehen werden, dass da Harry Kreis nochmal ein bisschen was macht. Ansonsten ist es schon so, dass diese Stimmung in der Mannschaft extrem gut ist. Du musst dir ja vorstellen, es sind 9 Spieler aus Nordamerika gekommen. Das heißt, Deutschland ist nach Bozen gefahren vor über Woche und hat da auch nochmal ein Trainingsspiel gemacht. Du kannst ja nicht mit 10 Leuten spielen. Also hat man aus der deutschen Eishockey-Liga eine Art Training-Squad mitgenommen, die dann gemeinsam trainiert haben in dieser Zeit und auch das Vorbereitungsspiel gespielt hat. Und diese Stimmung war insgesamt in dieser Mannschaft, ich war auch in Bozen, hervorragend. Da hat es nicht 2 Grüppchen gegeben. Diese Grüppchen, ich fahre nach Olympia und du fahrst nicht nach Olympia, sondern die sind abends gemeinsam raus, haben Kaffee getrunken, Nachmittag haben am Eis sich gemeinsam reingehängt. Also diese Stimmung ist da wirklich so gut. Und auch der Umgang miteinander, dass man sagen muss, da regelt sich viel selber im Team.
Ja, cool. Das klingt doch vielversprechend. Wer schon ein bisschen weiter sind, sind die Frauen. Die spielen am Samstag ihr Viertelfinale gegen Kanada. Das ist ein Land, das Eishockey spielen kann. Was hast du für Erwartungen?
Das ist tatsächlich sehr hart, weil im Frauen-Eishockey, muss man klar sagen, ist die USA und Kanada seit jeher wirklich eine Klasse voraus. Und jetzt ist es natürlich schön aus deutscher Sicht, dass wir am Samstag einen Doubleheader sehen, so wie man auf Englisch sagt. Also um 12.10 Uhr erstmal Deutschland gegen Lettland und dann geht's das Viertelfinalspiel der Frauen direkt hinterher um 16.40 Uhr. In der gleichen Arena übrigens. Das heißt, es macht Spaß, da einen ganzen Tag Eishockey zu sehen. Ich habe das erste Spiel gegen Schweden vor Ort gesehen in der Arena. Ich glaube, dass die Frauen eine gute Mannschaft haben, dass sie sich insgesamt deutlich weiterentwickelt haben in diesen letzten Jahren. Ich glaube aber, und so ehrlich muss man sein, dass Kanada wahrscheinlich ein zu schwieriger Gegner sein wird. Aber auch da hoffen wir natürlich auf Überraschung.
Wenn jetzt Leute sagen, boah cool, habe ich Bock drauf, sogar so ein Doubleheader in derselben Arena. Was kannst du diesen Menschen, die vielleicht jetzt spontan noch in die Arena reisen wollen, für Tipps geben? Du hast da vorhin bei der Übertragung Deutschland gegen Dänemark so ein bisschen was angedeutet. Man sollte gut gefrühstückt haben, ist das richtig?
Ja, man sollte grundsätzlich gegessen haben. Also es gibt tatsächlich noch Tickets für vereinzelte Spiele. Ich würde auch sagen, einfach hingehen. Das ist wirklich schön. Wenn du in diesem Venue drin bist, entweder in der Santa Giulia oder auch in der Roh Arena, dann ist es toll. Wenn du jetzt wirklich in die Roh Arena gehst, also es ist am Messegelände. Also erstens mal schon mal bitte extrem lange Wege zu den Arenen, sehr viel Zeit mitnehmen. Man marschiert da 30 Minuten durch lieblos gestaltete Messehallen durch. Da ist nicht einmal ein Teppich. Und dann erst kommst du an der Arena an, dann ist außen nochmal so ein Plastikvorhang und du denkst da, ey, das ist ja Lido de Jesolo mit dem Plastikstuhl, ein Sterne-Hotel, aber Blick aufs Meer wenigstens. Und dann gehst du aber rein und dann ist es geil. Also es ist es letztendlich wert, aber viel Zeit mitbringen, weil die Wege weit sind und sich nicht ablenken lassen, was da auf dem Weg alles zu sehen ist. Das zweite ist absolut satt in die Arena zu kommen. Also diese Pizza, ich habe es vorher gesagt, ist von 1 bis 10 eine glatte 0. Also die ist unessbar und ich gebe die 0 auch nur deshalb, weil ich ein guter Typ heute bin, weil wir Deutschen heute gewonnen haben mit der Nationalmannschaft. Ansonsten kannst du die Pizza direkt, also es ist eine Frechheit für jeden Italiener, dass sie diese Pizza da drin verkaufen. Also nichts essen.
Ja, auch noch im Land der Pizza, ja.
Ja, es ist wirklich. Und das dritte ist noch ein Tipp und jetzt dann genügt es aber auch mit den Insider-Tipps. Steht die Kinder drauf ein, dass es keine Maskottchen mehr gibt. Also es ist wirklich so, es war auch am Megastore, der ist direkt am Dom in Mailand, da ist ziemlich viel los. Da muss man allerdings 1,5 Stunden warten, bis man drin ist. Dann ist man drin und dann stellt man fest, Moment, da gibt's ja fast gar nichts mehr. Und das war ein Tag vor der Eröffnungsfeier. Alle Tinas waren ausverkauft, also das weiße Maskottchen. Der Freund Milo, da hat's noch ein paar gegeben, aber inzwischen sind auch die ausverkauft. Also das heißt, es gibt keine Maskottchen mehr zu kaufen, auch nicht online.
Ich würde mal zusammenfassen, wenn ihr richtig Bock auf Eishockey habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn ihr nur für Essen und Maskottchen hinkommt, dann lasst es vielleicht lieber, dann ist es nicht die beste Idee, da hinzufahren. Aber hey, du hast den Leuten jetzt Hunger gemacht, Hunger auf Eishockey. Das wollten wir ja doch von dir hören. Rick, vielen Dank.
Siehste, gerne.
Und jetzt schon mal viel Spaß mit dem weiteren Turnierverlauf.
Danke dir.
So, und dann hat es ja fast schon Tradition in unserem kleinen, aber feinen Podcast, dass wir zum Abschluss einer jeden Folge auf das schauen, was heute, also am Wettkampftag Freitag, so ansteht. Da kann ich euch Folgendes besonders ans Herz legen. Um 14 Uhr beginnt der Biathlon-Sprint bei den Männern. An den Start gehen Philipp Navrat, der wahrscheinlich die besten Chancen hat nach seiner Laufleistung. Zuletzt Philipp Horn, Julius Strehlo und David Zobel. Um 19 Uhr dann Eiskunstlauf, die Kür. Mit dem Superstar, vielleicht auch einem der absoluten Superstars dieser Olympischen Spiele, Ilja Malinin. Der US-Amerikaner ist da absolut in der Favoritenrolle. 19:30 dann Skeleton der Männer. Auch da gibt's schon wieder eine Menge Medaillenpotenzial für die deutsche Mannschaft. Die Skeleton-Piloten Axel Jung und Christopher Grotter liegen zur Halbzeit auf Podestkurs. Schneller war im Eiskanal in Cortina d'Ampezzo nur Dominator Matt Weston. Auch das sei euch also ans Herz gelegt. Nochmal lieben Dank an Rick für seine Einschätzung zum Eishockey. Und ach so, und wenn ihr abseits von Olympia mit den Nachrichten hadert, wenn es um Krieg geht, um Streit und massig Probleme, vielleicht manchmal überfordert seid oder bei all den Breaking News nicht mehr hinterherkommt, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Auf dem Laufenden bleiben, die Welt verstehen, aber so, dass man mitkommt. Hosts gucken jeden Morgen besonders auf die Themen aus Deutschland, die für euch wichtig sind. Und wenn was Großes und Wichtiges auf der Welt passiert, verpasst ihr das auch nicht. Und das alles nicht staubtrocken, sondern immer in einer unterhaltsamen Viertelstunde. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen findet ihr in der ARD-Audiothek, den Link auch in unseren Shownotes. Dann würde ich sagen, entlasse ich euch in einen wunderbaren weiteren Olympiatag. Wir hören uns morgen wieder.
Der Sportschau Olympia Podcast mit Alex Schlüter. Italien.